Einen wunderschönen guten Tag beim WP Sofa. Hallo Robert.
Hallo, hallo Sven.
Ja, heute mal nur zu zweit. Die anderen beiden, die haben heute leider keine Zeit mitzumachen. Wir haben ein paar News für euch wieder rausgesucht für diese Woche und da war mächtig was los auf jeden Fall. Ich habe Anfang der Woche gedacht, ich kriege nichts zusammen, aber Ende der Woche war doch echt einiges auf dem Plan. Unter anderem die Jetpack-Plugin-Suche, beziehungsweise die Jetpack hat sich ein wenig an die Plugin-Suche rangemacht und dort eigene Ergebnisse eingefügt. Und das sieht jetzt so aus, Moment, dass dort Ergebnisse zu dem Plugin zu Jetpack angezeigt werden, die eigentlich gar nicht auf WordPress.org zu finden sind, sondern die werden zusätzlich hinzugefügt über ein JavaScript und ja, setzen sich anscheinend, wie man sieht, halt vor die eigentlichen Suchergebnisse in der Plugin-Suche. Also das wurde dann halt auch heftig kritisiert, weil das unter anderem auch gemacht wurde mit bezahlpflichtigen Plugins und man kann diese Nachrichten zwar ausblenden, die verschwinden dann, die kann man dismissen. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann alle ausgeblendet werden, bei WooCommerce gibt es das nämlich auch, da kommen wir nämlich auch noch gleich zu. Auf jeden Fall werden die vor den normalen Suchergebnissen eingeblendet. Das hat für viel Kritik gesorgt.
Genau. Aber der Ansatzpunkt ist ja, dass der, es wurde jetzt ein neues Release von Jetpack rausgegeben, wo quasi nicht mehr auf die Premium-Inhalte verlinkt wird. Also, weil in der Ansicht war ja auch zu sehen, dass zum Beispiel die Backup-Funktion von Jetpack beworben wurde. Mhm. Das wurde mit einem Update von 7.2 glaube ich, heißt die Version jetzt, wurde das deaktiviert. Das heißt, das Einzige, was jetzt zu sehen ist, ist die Funktion, wenn Jetpack bereits etwas hat, was du haben willst. Zum Beispiel, wenn du eine Funktion suchst, die in Jetpack drin ist, wie Statistiken oder wie du suchst eine Funktion wie Markdown oder sowas und du suchst ein Plugin im Plugin-Verzeichnis, dann sagt dir Jetpack, hey, brauchst du nicht suchen? Habe ich bereits, musst du einfach nur aktivieren. Und genau der Ansatzpunkt ist dann auch, von Joost van der Walk, vom Joost-Team, umgemünzt worden in eine Idee fürs Plugin-Verzeichnis, also für die Plugin-Funktion im Backend, wo eben dann jedes Plugin sagen kann, hey, zum Beispiel bei Joost, du suchst nach XML-Sitemap, kann bereits Joost SEO, kannst du einfach quasi kannst die Funktion bereits einfach benutzen, hier geht's lang zu der Funktion. Das heißt, der Kritikpunkt für Premium-Dienste zu werben, die nicht Teil des Plugins sind, war quasi ein bisschen zu weit geschossen. Aber das hatte eben quasi nochmal die Frage aufgebracht, okay, was soll eigentlich diese Plugin-Suche bringen und wie kann sie Leute abholen, dass sie wirklich das liefern, was die Leute erwarten? Und das war, sage ich mal, zielführend, da jetzt zu dem Ergebnis zu kommen.
Okay, also ich fand, das ist ja auch, wie gesagt, mit einem JavaScript gemacht worden. Da gibt es gar keine offizielle WordPress-Plugin, also keine API zu, keine Filter, keine Hooks oder so, sondern es wurde einfach über ein JavaScript eingefügt. Meiner Meinung nach ist das auch so eine Sache halt eben, das ist dann halt für die anderen Entwickler eben nicht zugänglich. Man hat also nicht an WordPress gearbeitet und gesagt, pass auf, wir erweitern dass das jetzt jeder machen kann, dass jeder noch zusätzliche Vorschläge zu den eigenen Plugin machen kann, sondern die haben das dann einfach über JavaScript eingefügt. Das ist natürlich schwierig für die restlichen Entwickler.
Ja, aber da kann ich sagen, als ebenfalls Plugin-Entwickler, wir machen das bei unserem Mehrsprachigkeits-Plugin genauso, weil die Tabs, die oben quasi in der bei der Multisite quasi dann angezeigt werden, dieser eine Tab, den haben wir jahrelang über auch JavaScript eingefügt, weil da gab's auch keine Core-Funktion, das zu machen. Das heißt, wenn du dir quasi, wenn der Core das nicht bringt, und das ist, glaube ich, jetzt ist es allmählich möglich, oder es ist schon möglich, das über die Core-Funktion zu machen, über Filter, musst du dir einfach quasi den Weg bauen, dass es geht, weil es auch alles nur JavaScript, also du kannst quasi das Backend ja verändern. Der Punkt ist wirklich, das, was jetzt auch am Wochenende oder was letzte Woche dann aufkam, dieser Intent. Also warum machst du das? Also wir haben den Tab eingefügt, weil wir brauchten den Tab an der Stelle. Und Jetpack hat das gemacht, um eben dem User darauf hinzuweisen, was möglich ist. Das ist halt sinnvoll, dass das getan wird. Es ist halt immer die Frage, was ist der Intent? Was soll eigentlich gemacht werden? Soll der User getäuscht werden? Und das wurde besprochen und ist eben jetzt sag ich mal, gelöst worden mit der kompletten Diskussion der Community, die manchmal halt ein bisschen heißer geführt wird, als es schlussendlich ist.
Wobei man dann, glaube ich, auch sagen muss, wer Jetpack nutzt, ist selber schuld. Da gab es dann ja auch noch ein paar andere Dinge von wegen nach Hause telefonieren und so weiter.
Ja, aber das ist ein anderes Thema, weil ich hatte das Thema mit dem Jetpack-Team. Das Einzige, was, also Jetpack ist rechtlich gesehen, sage ich mal, ohne jetzt da rechtlich quasi eine definitive Aussage zu treffen, ist rechtlich gesehen okay, sie weisen halt nur nicht genau genug dahin, was es halt bedeutet, dass sie halt sagen, okay, wenn du den Dienst benutzt, müssen wir, um eben die Funktion, dass du überhaupt, wenn du das mit WordPress.com verbunden hast, und wir machen eine Schattenkopie von deinem System, um eben dafür zu sorgen, dass wir das im Falle eines Backups wiederherstellen können, dann ist das halt was eben der User nicht explizit hundertprozentig genau quasi gesagt bekommt mit leuchtenden Fahnen und Fanfaren. Könnte halt besser hingewiesen werden, aber rechtlich gesehen ist das, so wie ich es gesehen habe, okay, weil sie weisen darauf hin, was sie tun. Sie weisen halt nur nicht explizit genau darauf hin. Und bedenke bitte, Millionen von Usern benutzen Jetpack auf der ganzen Welt. Also nicht nur, dass wir das, wir haben halt in Deutschland nochmal eine andere Sensibilität, was Datenschutz betrifft.
Das ist richtig. Jetpack selber hat dazu auch eine Seite, wo geschrieben steht, was die alles raussenden. Ist definitiv ein bisschen mehr als das, was sie müssen. Also deutlich mehr als das, was sie müssen. Aber das kann man sich selber angucken. Ich weiß nicht, irgendwer hat letztens einen Tweet rausgehauen zu dem Thema. Man kann sich, auf jeden Fall gibt es einen Link auf der Seite. Vielleicht reicht man den dann nochmal nach. Der Marc war das. Genau. Und da stand schon einiges drin, was nach Hause dann geschickt wird. Und da wir ja, wie gesagt, so sensibel sind, ja.
Genau, aber wie gesagt, also es ist rechtlich gesehen, ist das quasi meiner Meinung nach okay, du musst halt argumentieren, warum. Das ist halt das Große. Was hat der User davon? Was hat der Endkunde davon? Und das muss halt, das könnte besser gemacht werden.
Ja, da kommen wir aber gleich dann noch zum nächsten Thema, nämlich WooCommerce macht jetzt auch Werbung. Also insgesamt bei Automattic wird jetzt ein bisschen mehr in die Offensive gegangen, was die eigenen Produkte angeht und was so ein bisschen die Marktstellung angeht. In WooCommerce selbst gibt es dann jetzt nämlich demnächst auch noch ein wenig Werbung, das war tatsächlich Werbung, in den Produktseiten selbst. Wird jetzt bei den Produkten für weitere Plugins geworben. Da kommen dann halt eben die ganzen kostenpflichtigen Plugins dann zutage, die dann bei WooCommerce.com sonst nur zu finden sind. Ja, das ist dann so der nächste Punkt. Also Automattic scheint da echt jetzt mittlerweile etwas andere Wege zu gehen. Also zumindest aggressivere Wege, was das Eigenmarketing angeht.
Ja, aber da mache ich wieder dieses Aber. Du hast halt der Sichtpunkt, wenn du als Agentur das abschalten könntest, also sprich, du lieferst einem Kunden ein System und du kannst es abschalten, dann ist das aktuell noch nicht der Fall. Das wird aber gerade diskutiert, ob man das quasi, wie man das deaktivieren kann. Der Punkt ist aber, je nachdem, wie das schlussendlich dann genutzt wird, im Sinne von, wo drauf hingewiesen wird, was du alles machen kannst, wir müssen jetzt auch mal an die ganz normalen User denken, die einfach sich quasi irgendwo in WooCommerce installieren und sich dann nicht weiter damit beschäftigen, wie sie das erweitern können, ständig quasi nach den nächsten Plugins suchen, vielleicht um irgendwas zu erweitern. Und wenn du dann im richtigen Zeitpunkt einen Hinweis bekommst, hey, du machst gerade das, by the way, du könntest jetzt mit dieser Funktion das erweitern, nicht nur quasi auf Bezahl-Plugins von Automattic, sondern wenn du das quasi mal einfach weiterdenkst, was wäre, wenn du quasi das Erweiterungssystem einfacher angezeigt bekommst, als du nur auf der Plugin-Seite suchen müsstest oder so, sondern wirklich da kontextbezogen Hinweise bekommst, wie du das, was du gerade machst, besser machen kannst. Und ich sage nicht, wie sie nach dem Motto bombt alle Leute mit Werbung, sondern wenn man das weiterdenkt, wo kann man den User an der richtigen Stelle abholen, dass er quasi irgendetwas besser machen kann, als er bis jetzt gemacht hat. Deswegen denke ich halt, ja, es ist grenzwertig, man muss drüber reden, aber eben nicht quasi sofort sagen, oh mein Gott, steinigt sie.
Nein, ist ja gut, dass wir jetzt zumindest kontrovers diskutieren. Ich es ist nur die Sache halt eben bei WooCommerce, das ist jetzt auch das Problem, dass sie relativ groß sind, vom Prinzip her, ja, halt eben genauso wie WordPress, eine relativ große Marktmacht haben und dann innerhalb dieses riesen Plugins dann oder ja, dieses großverbreiteten Plugins dann Werbung machen für die eigenen Produkte und die Drittanbieter, die jetzt nicht direkt bei WooCommerce selbst gelistet sind, die verdrängt das ein wenig und davor haben die Leute ein bisschen Angst.
Vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Die Frage ist eben, wie kann man sich da reinhängen? Wie kann man das quasi erweitern? Was ist der langfristige Plan davon? Weil die müssen ja mit irgendwas müssen sie ja vorangehen. Die können ja nicht sagen, hey, wir planen jetzt hier das Verzeichnis aufzubauen, sondern die gehen halt einen Schritt nach vorne. Das, was halt früher noch die letzten Jahre im Internet quasi normal war in den Firmen, laufe schnell und brich Dinge. So ist halt so, wenn du das ein bisschen siehst, okay, die gehen einen Schritt zu weit und dann müssen wir, okay, wie drehen wir das zurück? Wie können wir quasi daran arbeiten? Aber der Punkt ist für mich halt wirklich, was hat der User langfristig davon? Wie kann der User von so einer Idee profitieren? Weil bis jetzt gab es das noch nie, dass irgendwo ein Plugin in sich selber auf seine Erweiterungen hingewiesen hat.
Ja, zumal man auch sagen muss, Automatic hat vor einiger Zeit den kompletten Markt aufgemacht für Drittanbieter-Plugins. Das war mal eine Zeit lang so, dass da gar keine neuen Leute mehr reinkamen. Das waren nur so, die bisherigen Drittanbieter konnten dann weiter Plugins veröffentlichen. Da kamen keine neuen hinzu. Aber jetzt gibt es mittlerweile halt eben die Möglichkeit, für jeden da eigene Plugins anzumelden, die reviewen zu lassen und dann auch über den Marktplatz zu verkaufen. Das muss man auch nochmal sagen.
Genau, und das ist halt ein Weg, der für das Ökosystem, weil das Problem ist, warum, also ein WooCommerce-Plugin, was quasi WooCommerce voraussetzt, weil wir noch kein Abhängigkeitssystem auf WordPress.org haben, das ist halt, du kannst dir halt auch als Nicht-WooCommerce-Benutzer ein WooCommerce-Plugin von WordPress.org installieren. Und der Nachteil ist, okay, dann hast du ein WooCommerce-Plugin, aber das funktioniert nicht ohne WooCommerce. So, das heißt, du hast immer so Dinge, die halt im Plugin-Verzeichnis aktuell nicht so richtig funktionieren können, weil du brauchst immer die Abhängigkeiten sind nicht da. Und deswegen macht das so über einen Markt, also über das eine System quasi von WooCommerce auszuspielen, vielleicht Sinn, weil du dann an einer anderen Stelle besser beworben werden kannst. Aber das muss, wie gesagt, wird die Zukunft zeigen, wie das sich genau entwickelt, dieser Subbereich.
Ja, ich glaube, zu dem Thema soll auch erstmal alles gesagt. Da hatten wir dann noch eine Story, die letzte Woche gelaufen ist. Genau. Da ging es um das PipDick. Plattform PipDick, die WordPress Themes und Plugins vertreibt.
Genau, das war den ihr Problem war gewesen, oder den, das ist rausgekommen, dass die in ihrem Quellcode eine Funktion eingebaut haben, die regelmäßig quasi nach Hause telefoniert und dann prüft, ob die Seite, worauf das Plugin oder das Theme läuft, ob das quasi auf einer schwarzen Liste steht. Und wenn das der Fall gewesen ist, hat das quasi dann die Seite, zum Beispiel die Datenbank, gelöscht. Und das ist eben eine Funktionsweise, die, sag ich mal, als Plugin-Autor, man versteht, okay, sie haben das gemacht, um sich zu wehren gegen illegale Nutzung, je nachdem Open Source, gegen illegale Nutzung von ihren Lizenzen und von ihren Themes. Und das Problem ist nur eben, man darf nicht alles, was man kann. Das heißt, quasi sich darauf zu berechtfertigen, okay, mein Code wurde auf einem Host quasi aktiviert, aber jetzt darf ich damit machen, was ich will. Und es geht, wie wir am Anfang hatten, mit dem Jetpack-Plugin, es geht um den Intent. Also quasi, was ist das Ziel, was ich damit habe, was ist der Hintergrund, den ich da eigentlich, die Intention, die ich da habe. Und die Intention ist eben, wirklich sich zu wehren gegen etwas und dann eben gleichzeitig darauf zu vertrauen, es wird schon nichts Schlimmes passieren mit dem Code, weil wenn man quasi einmal die Hauptplattform an der Stelle, wenn die mal jemand angegriffen hätte, hätte der eben sehr viele Seiten löschen können, indem er halt einfach in diese schwarze Liste Seiten einträgt, die einfach eben nicht gewünscht sind. Und das ist eben ein Punkt, der das System eben verwundbar macht. Und da ist eben der Hintergrund gewesen, dass die Intention dahinter eben eine war, die nicht im WordPress-Ökosystem gewünscht ist. Deswegen gab es halt auch sehr viel quasi Gegenwind gegenüber die Pitkin-Leute. Soweit, dass jetzt auch zum Beispiel der Hoster, weil es gibt, die haben auch einen Hosting-Dienst gehabt, dass jetzt das Hosting von dem Hosting-Dienst übernommen wurde, um das eben von der Marke wegzuziehen, weil die Marke Bitgen ist ja jetzt, die kannst du jetzt eigentlich als verbrannt betrachten, weil eben die sich permanent jetzt nur rechtfertigen müssen. Du hast jetzt Leute, die quasi Kunden von denen waren, die jetzt eben als, aber die sind doch ganz nett gewesen, aber die haben doch guten Support gemacht, und der Rest der Community halt sagt, das geht nicht, dass das Ökosystem eben, dass das Ökosystem dafür sorgt, dass Leute beim nächsten Seam-Kauf sich überlegen, okay, ist da jetzt auch sowas drin? Ist da jetzt auch so ein Kill-Switch drin? Ist da jetzt auch eine Funktion drin, die mich quasi angreifbar macht?
Da war ja nicht nur der Kill-Switch, sondern es wird dann auch vorgeworfen, dass sie DDoS-Attacken auf ihre Gegner gefahren hätten.
Wenn du Code irgendwo installiert bekommst, sei es ein Plugin, sei es ein Theme, und du kannst das irgendwie dann steuern, also quasi wie einen Bot, dass du quasi dass die kompletten Themes, die Webseiten dann quasi Dinge tun, dann ist das natürlich steckt eine klare Intention dahinter. Es steckt, irgendjemand hat gesagt, okay, wir können das mit den normalen Mitteln nicht mehr lösen. Wir müssen jetzt quasi härtere Bandagen anziehen. Wir müssen jetzt quasi aggressiv werden. Und genau in diesem Gespräch hat halt jemand nicht gesagt, stopp, warum machen wir das eigentlich? Oder die Person, die das gesagt hat, wurde eben nicht gehört.
Also die Attacken, die gefahren wurden, gingen dann praktisch gegen die Leute, die dann zu Unrecht deren Themes dann da irgendwie verteilt haben. Obwohl vielleicht auch sogar zu Recht, weil theoretisch ist ja jedes Theme GPL und damit auch frei verfügbar und weiter kopierbar und
Wie du genau weißt, bei Themes ist das so eine Geschichte mit den Grafiken, die da drin sind, die nicht GPL sein können und so. Also okay. Du weißt ja, Themes sind nochmal eine besondere Variante, die halt nicht so einfach lösbar ist. Aber der normale Weg ist, alles, was in WordPress vom WordPress-Kern abhängt und eben nicht ohne diesen Kern funktionieren kann, erbt quasi das Verhalten, dass es eben GPL ist und damit weitergebbar ist, weil das eben die GPL ist, die in WordPress quasi mit WordPress lizenziert ist. Und das ist halt was, das funktioniert halt nicht da funktionieren halt ein paar Geschäftsmodelle nicht. Und da gibt es halt ein paar Menschen, die ja halt dann eben quasi darauf aufbauen. Und deswegen sind die meisten Theme-Autoren und Theme-Hersteller, die verkaufen eben nicht Plugins und Themes, die verkaufen Zugang zu Plugins und Updates und Support, wie du ja auch weißt als Plugin-Autor. Das ist eben nicht, dass du quasi, dass du den Code verkaufst, sondern du verkaufst den Zugang zu diesem Premium-Code, den du hast. Und deswegen gibt es halt auch diese Idee, mit dem, ich wehre mich jetzt gegen illegale Verbreitung von meinen Sachen. Und weil das eben rechtlich schwer ist, macht man das eben dann auf unlautere Mittel. Da hat jeder schon mal drüber nachgedacht, wenn irgendwo sein Quellcode irgendwo auftaucht, nur eben diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, stopp, das funktioniert so nicht. Das ist halt ein Punkt, den haben eben die Bitcoin-Hersteller dort an der Stelle überschritten, und jetzt müssen sie halt quasi die Konsequenzen dafür tragen.
Ja, also sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das ist, glaube ich, letzte Woche ziemlicher Shitstorm über die eingebrochen. Also, naja, bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber verbrannt sind sie auf jeden Fall schon mal. Gut, haben wir das große Pip-Dick-Drama abgeschlossen. Da haben wir noch eine Sache. Gutenberg, da gibt es natürlich auch wieder Neuerungen. Und da gibt es einen Vorschlag.
Ja, der nächste Schritt, um Themes sterben zu lassen. wir haben ja jemanden, den das stark interessiert, und wir werden darüber noch eine eigene Folge machen, keine News-Folge. Der Vorschlag vom Gutenberg-Team ist, sich den Widgets und den Themes den Widgets und den Menüs anzunehmen, weil Widgets sind ja, wenn man sie mal sachlich betrachtet, sind ja Widgets Gutenberg-Blöcke. Sie waren eben Gutenberg-Blöcke, als es noch keine Blöcke gab. Es sind quasi in sich geschlossene Bereiche, die du an der Seite anordnen kannst. Die Seite ist dann der Widget-Bereich gewesen, normalerweise eben untereinander oder nebeneinander. Aber das ist eben ein vorgesehenes Layout, und jedes Widget war für sich selber quasi ein abgeschlossener Bereich, eben ein Block. Und jetzt ist es eben so, dass die Widgets quasi in Blöcke umgewandelt werden sollen, komplett mit Abwärtskompatibilität, also es soll quasi nichts gebrochen werden, man soll jederzeit zurückwechseln können, ist halt nur eben der nächste Schritt, um dann Widgets auch im Content-Bereich zu benutzen, um irgendwann in der weiten Zukunft zu sagen, dass der Widget-Bereich, den du jetzt rechts oder unten hattest, dass der eben eigentlich nur eine Aufeinanderreihung von Blöcken ist. Und Menüs sind eben auch das Gleiche. Also wenn man sich mal vorgestellt hat, dass Menüs quasi in dem Menübereich von WordPress passieren mussten, aber du eigentlich Dinge anordnest, die du dann im Frontend nochmal begutachten musst, ob das jetzt so passt, ob das jetzt quasi gut aussieht mit den ganzen Menügeschichten, ist es halt sinnvoll, das quasi auch im Frontend zu tun oder eben in einem frontendartigen Layout, also genau so, wie es eben aussehen soll. Und das sind eben beide Bereiche, die wirklich ablösbar sind durch Gutenberg-Blöcke, durch eben eine Gestaltungsvariante, die du dort machst. Aber eben, das ist jetzt der erste Schritt, um Phase 2 quasi den Gutenberg in den Customizer zu holen, um das zu ermöglichen. Und eben alles jetzt quasi, muss keine Angst haben, alles soll ganz langsam und jederzeit soll eben noch auf den klassischen Modus zurückgefallen werden können. Nur wird das eben genau gebraucht, um die Zukunft von WordPress zu erreichen, um eben wirklich für den User es einfacher zu machen, Content zu erstellen und Content zu verwalten. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass das quasi Gestalt annimmt.
Okay, also wenn ich jetzt, ich brauche meine alten Widgets keine Angst zu haben, die funktionieren erstmal weiter, auch in dem neuen Editor?
Genau, also der Plan ist es, dort langsam quasi drauf zuzugehen. Wenn wir jetzt ein normales Text-Widget nehmen, das ist ja quasi ein Textblock. Wenn man aber jetzt quasi dann dynamische Blöcke und weil Widgets können ja sonstige Dinge tun. Das heißt, so einfach quasi von jetzt auf gleich das zu machen, ist eben auch nicht gewollt. Und deswegen ist das, das Gutenberg-Team gemacht hat, ist ein Request for Comments. Das heißt, sie wünschen sich von ganz vielen Menschen auf der Welt Feedback zu ihrem Vorschlag. Deswegen verlinken wir das auch. Wünschen sich quasi Feedback, wie das gedacht werden soll, wie das quasi vorangegangen werden soll. Sie haben jetzt schon einen Vorschlag gemacht und wünschen sich eben dafür Feedback, um wirklich den Usern zu helfen, diesen Schritt quasi in die Zukunft auch machen zu können.
Gut. Das könnt ihr euch alles anschauen auf GitHub. Ich habe gerade mal ganz kurz eben die Seite eingeblendet. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr dann Kommentare dazu abgeben und Verbesserungsvorschläge machen. Und das ist, wie gesagt, erstmal nur ein Vorschlag. Wir gucken dann, wie es weitergeht. Auf lange Sicht auf jeden Fall werden irgendwann Widgets dann deprecated, also praktisch als veraltet angesehen. Und irgendwann werden die dann ganz verschwinden. Das mal wirklich auf lange Sicht. Aber es steht noch nicht fest, wann das passieren soll. Es dauert aber.
Ich freue mich so. Weil wenn ihr euch mal überlegt, ihr habt im Widget irgendwo einen HTML-Link gehabt, also quasi ihr habt irgendwo dann einen Link gehabt und ihr zieht eure Seite um und der Link muss quasi geändert werden und ihr habt vergessen, wo ihr in welchem Widget überall das gemacht habt, dann gibt es solche Suchen-Ersetzen-Funktionen. Das Problem ist nur, dass Widgets quasi aus Programmiersicht Zeichenkettenmüll sind. Das heißt, sie sind quasi aneinander geklatschtes Text, der durch magische Weise funktioniert, also jahrelang magisch, aber der ist quasi aus Programmiersicht, ist das unglaublich furchtbar, dass das überhaupt existiert. Mhm. Und die Gutenberg Widget API wird per REST API funktionieren, das heißt, das ist auch quasi ein Schritt in die Zukunft, um das wirklich auch steuerbar und verwaltbar zu machen. Und als jemand, der mit Widgets schon mal arbeiten musste, ich zähle die Tage, bis das endlich ausgerollt ist, weil alles ist besser als aktuell. Also wie gesagt, nicht, dass es funktionell irgendwas kaputt ist, sondern es ist einfach nur quasi 1990 Quellcode, könnte man sagen. Und es wäre schön, das quasi mal in die 2010er zu heben. Und deswegen bin ich quasi glücklich, wenn das irgendwann im Core ist.
Ja, das heißt aber für alle auch, dass auf jeden Fall dann noch mehr Gutenberg kommt und auf jeden Fall die Leute auf kurz oder lang deutlich mehr JavaScript können müssen und PHP definitiv nicht mehr ausreichen wird.
Die Frage ist, wenn quasi ganz viele, nimm mal den Advanced Custom Fields und die dynamischen Blöcke und diese ganzen Blockgestaltungselemente, die Frage ist dann wirklich, was musst du noch selber programmieren? Weißt du, vor Ewigkeiten, vor sagen wir mal 5 Jahren, musstest du noch dein Logo in der Seite irgendwie per Template einbauen. Das wird dann durch Gutenberg abgelöst, dass du dir quasi den Block einfach da oben hinschiebst mit dem Logo. Das heißt, der Grund, überhaupt programmieren zu müssen, wird immer, immer, immer mehr reduziert. WordPress anpassen zu wollen, das wird weiterhin möglich sein. Aber wirklich intensiv quasi reingehen und dort quasi individuell Dinge umschieben, denke ich mal, wird weniger notwendig sein als noch vor Jahren.
Okay. Das ist genau das, was ich sehe gerade bei den Leuten, die halt in so Auftragsprogrammierung für Leute machen, für andere Unternehmen machen, dass dann gerade da halt eben viel, ja, viel an individuellen Dingen passiert, wo man, was man früher ohne Probleme in PHP regeln konnte. Ein paar Leute haben ein bisschen Angst davor jetzt momentan, vor der ganzen JavaScript-Sache, weil, also meiner Meinung ist da ja auch, dass man da deutlich mehr für Hintergrundwissen haben muss, um das zu machen, weil da kommt ja auch dann dazu, dass man auf dem eigenen System zum Testen einiges installieren muss, die ganzen Strukturen im Hintergrund begreifen muss, die da passieren und dann halt natürlich JavaScript noch oben drauf halt können muss.
Und aber Gary hat dazu einen guten Blogpost geschrieben, weil Gary als einer der Lead-Entwickler von WordPress und Core-Contributor, man kann auch mit JavaScript extrem schlechten Code schreiben, der funktioniert. Das heißt, man muss quasi jetzt nicht quasi die ganzen Objektgeschichten und die ganzen Prototype und alles Mögliche, was man in JavaScript machen könnte. Man kann auch mit JavaScript sehr quasi simplen, einfachen, schlechten Code schreiben. Und der Punkt ist, das was jetzt quasi diese Auftragsentwickler und die Leute, die einfach quasi Seiten umsetzen, was die ja jetzt schon merken, ist das, wo sie quasi selber sehr viel Consulting machen. Das heißt, wenn jemand quasi Freelancer ist und selber quasi Webseiten umsetzt, die haben jetzt schon, ein Teil von ihrer Arbeit ist quasi Consulten, ist quasi den Kunden beraten, ist quasi wirklich individuell auf die Bedürfnisse des Kunden quasi Entscheidungen treffen mit dem Kunden zusammen. Und das ist eben ein Punkt, der wird immer mehr werden, weil wenn man sich mehr Zeit nehmen kann, weil das eigentliche Umsetzen der Seite dann quasi relativ schnell mit Layout-Vorlagen und Ähnlichem quasi passiert, dann ist das genau, worauf man sich konzentrieren kann, eben die Finger davon lassen, quasi jetzt unbedingt irgendwie einen Blog neu zu schreiben, sondern wirklich individuell mit dem Kunden zusammen zu sehen, was kann der dann für sich dann quasi später auch ändern. Weil das, was früher umgesetzt wurde, das waren dann quasi Dinge, wo der Kunde quasi eingesperrt wurde in einem Rahmen, und den Rahmen konnte der Kunde selber nicht verändern. Manchmal auch zu seinem Besten, im Sinne von layoutmäßig, dass halt nicht alles aussieht wie Beepworld oder MySpace. Sondern dass es wirklich so gedacht ist, der Kunde soll seine Seite später selber ändern können, und der Freelancer oder der Auftragnehmer hilft ihm, dort quasi den Großteil des Wegs zu beschreiten. Und das ist eben Consulting, und das wird eben mehr werden, meiner Meinung nach.
Okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin mal gespannt, wohin sich das ganze Thema bewegt, und mal gespannt, vor allem, wie es im JavaScript-Bereich weitergeht. Ich mache mich mal darauf gefasst, dass man da, ich glaube, ein bisschen Aufklärungsarbeit noch irgendwie machen muss und vielleicht mal die ein oder andere Session dazu halten wird, wie das Ganze funktioniert, wie man da reinkommt, vor allem auch Einsteiger-Sessions. Dafür wären wir, glaube ich, mal ganz gut.
Deswegen, weil das ganze Thema war, gibt es auch das WP Level Up. Da ist so eine Webseite, wo es eben darum geht, sein WordPress-Know-how oder das Entwicklungs-Know-how allgemein zu verbessern. Das ist eben auch eine Seite, wo eben Content ist für Leute, die eben sich verbessern möchten. Leider auf Englisch, aber wo eben wirklich dann solche Sachen genutzt werden. Und da gibt es, wie gesagt, sehr viele Quellen, wo man sein WordPress-Know-how oder sein Entwicklungs-Know-how verbessern kann.
Ja, WordPress.tv gibt es ja auch noch. Da gibt es auch die ein oder andere Session, die dazu gehalten wurde. Ich glaube, heute sind wir erstmal durch. Wir haben es wieder, glaube ich, pünktlich geschafft mit unserer halben Stunde. Und das war's für heute.
Bis dann.
Ich bedanke mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ja.